Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Novemberrevolution und Bayerische Räterepublik. Begeisternde Versuche einer direkten Demokratie und die Debatte am 100. Jahrestag. Ein Text von Winfried Wolf. Teil 3. Wir bringen in drei Teilen einen ausführlichen Text von Winfried Wolf zur Novemberrevolution, zur Bayerischen Räterepublik und zur aktuellen Debatte über diese Ereignisse. Der erste Teil hatte drei Ereignisse, die zum Verständnis der Revolution wichtig sind zum Thema. Die Sturzgeburt des Deutschen Reichs 1871, der Erste Weltkrieg und die Bildung einer ersten parlamentarischen Regierung am 5. Oktober 1918. In Teil 2 wurden drei Phasen der Revolution untersucht. Der Zeitraum November-Dezember 1918, der Januar 1919, der sogenannte Spartakusaufstand und der März 1920, Kapputsch und Generalstreik. Der hier wiedergegebene Teil 3 geht ein auf die Bayerische Räterepublik, die hierzulande meist besonders verzerrt dargestellt wird. Im Zeitraum 8. November 1918 bis 2. Mai 1919 standen in dieser noch stark landwirtschaftlich geprägten Region ebenfalls die Räte, und zwar Arbeiterräte und Bauernräte, und damit die Forderung nach direkter Demokratie im Zentrum. Im Folgenden werden vier Gründe für das Scheitern der Revolution genannt. Die fehlende organische Führung bzw. die Zersplitterung der linken Kräfte, die fehlende Ausarbeitung eines Gesamtkonzepts der Rätedemokratie, das Doppelspiel der SPD-Führung und deren enge Zusammenarbeit mit rechten Kräften und schließlich viertens die unvorstellbare Brutalität, mit der Freikorps und Reichswehr gegen die Räte und gegen die Zivilbevölkerung vorgingen. Schließlich warnt Winfried Wolf vor Projekten einer neuen Militarisierung, wie sie von der deutschen Bundeskanzlerin und von dem französischen Präsidenten ausgerechnet im Zusammenhang mit dem Gedanken an das Kriegsende von vor 100 Jahren propagiert wurden. Die Bayerische Räterepublik, Bauernräte inklusive.
Die deutsche Revolution 1918 bis 1920 gab es im gesamten Deutschen Reich. Reichsweit hatten sie im November 1918 und danach meist immer wieder aufs Neue Arbeiterräte herausgebildet, die die lokale und oft die regionale Macht übernahmen. Dies führte zu bemerkenswerten regionalen Verdichtungen des revolutionären Prozesses mit lokalen Besonderheiten und oft mit unglaublich harten Auseinandersetzungen. Im Jahr 1919, vor allem ab Februar, und im Jahr 1920, vor allem ab März, tobte in Deutschland ein umfassender Bürgerkrieg. Als Stichpunkte zu nennen sind hier die Räterepublik in Bremen, die Kämpfe um Braunschweig, im Ruhrgebiet, in Sachsen, dann erneut im Ruhrgebiet, in Thüringen, Magdeburg, Chemnitz, im Erzgebirge, im Vogtland, im zuletzt genannten Vogtland mit der Besonderheit des Kampfs von Max Hölz, eine Art neuen Robin Hood.
Max Hölz begann 1919 als Aktivist des Arbeiter- und Soldatenrats in Falkenstein. Als auf ihn ein Kopfgeld ausgesetzt wurde, führte er mit einer kleinen Gruppe bewaffnete Aktionen durch, bei denen Lebensmittel beschlagnahmt, für das Requirierte Höchstpreise bezahlt und die Lebensmittel dann unter der verarmten Bevölkerung verteilt wurden. Hölz führte diesen Privatkrieg mit erfolgreichen Umverteilungsaktionen von oben nach unten mehr als 2 Jahre lang und entwickelte sich zum Volksheld der Region, wenn nicht sogar im Reich. Am Ende mussten 20.000 Mann Reichswehr eingesetzt werden, um ihn und seine bewaffnete Gruppe zu fassen.
Im März 1919 kam es in Berlin zu einem Generalstreik mit den Forderungen nach Demokratisierung des Heeres und Sozialisierung der Wirtschaft, der von allen Arbeiterparteien beschlossen wurde, also auch der SPD. Er wurde nach einer Woche abgebrochen. Es folgte, wie Mark Jones schreibt, ein Crescendo der Gewalt, das alles übertraf, was seit Ausbruch der Moderne in irgendeiner deutschen Stadt oder Großstadt an Blutvergießen stattgefunden hatte. Nach Gustav Noskes eigenen Angaben wurden von den Freikorpsmännern 1200 Menschen, darunter Jugendliche, Frauen und Kinder, ermordet. In dieser Darstellung kann nicht dieses breite Spektrum der Revolution abgedeckt werden. Das ist auch nicht der Anspruch dieser Arbeit. Auf Bayern jedoch soll er gesondert eingegangen werden. Es handelt sich immerhin um dasjenige Land im Reichsgebiet, indem ein Modell direkter Demokratie, Mitarbeiterräten gepaart mit einer parlamentarischen Regierung zunächst erfolgreich war, indem es eine Reihe anderer interessanter Besonderheiten gab. Dass in Bayern die Uhren anders ticken, gilt in Deutschland als Allgemeingut. Allerdings ist damit heute in der Regel gemeint, dass es dort oft mehr als anderswo in Deutschland reaktionäre Tendenzen gibt und dass zum Beispiel die CSU traditionell deutlich rechts von ihrer Schwesterpartei CDU steht. Was der CSU-Übervater Franz Josef Strauß in den 1970er Jahren programmatisch sah, wenn er forderte, dass es rechts neben der CSU keine Partei mit Aussicht auf parlamentarische Repräsentanz geben dürfe. Und so tobte denn in der Münchner Öffentlichkeit Ende der 1960er Jahre eine heftige Debatte, als eine Straße nach Kurt Eisner, dem ersten roten Regierungschef des Freistaats Bayern, benannt werden sollte. Der damalige bayerische Landwirtschaftsminister Alois Hundhammer von der CSU argumentierte, Eisner sei eine böse und verhängnisvolle Erscheinung der bayerischen Geschichte gewesen. In Leserbriefen wurde Eisner mal eher freundlich als Bohemian mit einem Sauerkrautbart, überwiegend jedoch unfreundlich als hasserfüllt, als Tyrann, als Bolschewist, als Geiselmörder und Novemberverbrecher bezeichnet. Die Negativtitulierungen treffen kaum die Gefühle, die die bayerische Bevölkerung in ihrer Mehrheit Eisner entgegenbrachte. Generell versetzt die Entwicklung in Bayern in den Jahren 1918-19 vielfach in Erstaunen. Hier fand die Revolution früher als anderswo im Deutschen Reich statt.
Eine Ausnahme bildet Württemberg. Hier war die Revolution zunächst aufgrund eines Missverständnisses bereits am 4. November 1918 ausgerufen worden, was unter anderem in einen großen Streik in den Daimler-Werken mündete. Ein Obleutevertreter war zu früh von einem Obleutetreffen in Berlin abgereist und hatte das falsche Datum übermittelt.
Sie war tiefer als im sonstigen Reich in der Bevölkerung verankert. Sie konnte sich so lange wie nirgendwo sonst im Reich an der Macht halten. Sie hatte zutiefst demokratischen Charakter. Und sie war, wie überall im Reich, gutmütig und vor dem Eingreifen der Konterrevolution großzügig. Sie vermied so lange viele der Fehler, die in Berlin begangen wurden, wie ihr führender Kopf Kurt Eisner noch lebte. In München hatte die Revolution bereits am 3. November begonnen, als dort 1000 Matrosen aus dem österreichischen Hafen Pola, heute Pula, ankamen und mit Blick auf den Matrosenaufstand im Norden zurückgehalten wurden. Diese Matrosen waren bald Teil der Revolution in Bayern. Am 7. November, also ein Tag vor der Revolution in Berlin, wurde der bayerische König davongejagt, ein Arbeiter- und Bauernrat gebildet und die Republik ausgerufen und Kurt Eisner zum Ministerpräsidenten ernannt. Eisner griff den reichsweit weit verbreiteten Einheitsgedanken auf und erklärte, der Bruderkrieg der Sozialisten ist in Bayern beendet. Am 8. November bildete sich in München ein provisorischer Nationalrat, unter anderem bestehend aus Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräten. Eisner präsentierte diesem sein Kabinett bestehend aus USPD und SPD-Personal. Es gelang in München von Anfang an, die dort stationierten Truppen für die Revolution zu gewinnen oder zumindest zu neutralisieren. Sebastian Haffner formuliert es wie folgt.
Die Münchner Revolution war komplett durchgeführt in einem rasanten Alleingang und innerhalb von 24 Stunden. Kein Schuss war gefallen, kein Tropfen Blut vergossen. Und der Mann, der dieses Kunststück fertiggebracht hatte, gestern noch an niemand, hatte alle Fäden in der Hand.
Der Autor Haffner ist überzeugt, dass der wahre Gegenspieler von Ebert nicht Liebknecht, sondern Eisner war. Ihn interessierte Eisners
Revolutionsmanagement in Bayern, das man meisterhaft nennen muss. Auch wenn zweifelhaft bleibt, ob eine erfolgreiche Revolution in Bayern sich gegenüber einer siegreichen Gegenrevolution im übrigen Deutschland und auf Dauer hätte halten können. Eisner war der einzige Mann in Deutschland, der mit scharfem Spürsinn erfasste, worauf die deutsche Revolution hinzielte und ihr geschickte Geburtshilfe gab. Eisner hatte im Gegensatz zu Ebert vom ersten Tag an einen klaren Blick für die internationale Lage des besiegten Deutschlands und eine klare außenpolitische Konzeption. Er sah die Gefahr eines Diktatfriedens und suchte ihr zuvorzukommen durch eindrucksvolle Beweise des Bruchs mit dem Alten im Innern.
Richtig ist, dass sich Eisner, eigentlich ein Berliner Literat, ein Jude und ein Bilderbuchintellektueller, binnen weniger Tage zum bayerischen Volkshelden entwickelte. Unter Eisner konnten sich die Ideen von radikaler Demokratie, Volksherrschaft und Räten als Kontrollorgane gegenüber einem Parlament landesweit verankern. Und dies in einer Region, die so stark wie kaum eine andere im Deutschen Reich weiterhin überwiegend landwirtschaftlich geprägt war. Der neue Staat in Bayern sollte nach Eisners nicht nur ein Arbeiterstaat, sondern er sollte vor allem ein Bauernstaat auch sein. Nur in Bayern spielten Bauernräte in der Revolution eine größere Rolle. Karl Schweitzer, ein Historiker am Bodensee lebend, legte 2018 eine umfangreiche, 200 Seiten starke, bebilderte Studie über die Novemberrevolution und die Räterepublik im bayerischen Lindau vor. Erfolgt man in dieser Arbeit das Revolutionsgeschehen, so ist man überrascht, wie viel Zustimmung die Forderungen, die in München formuliert wurden, auch in dieser Bodenseestadt, man ist geneigt zu sagen, tief in der bayerischen Provinz fanden. Klaus Gietinger führt seinerseits eine lange Liste von überwiegend ländlichen Orten in Bayern an, die sich dem Rätegedanken anschlossen.
Nach der Ermordung Eisners war, so die Darstellung bei Haffner, die Landbevölkerung in Massen in die Städte geströmt und die bayerischen Gebirgler mit ihren Gamsbärten und Lederhosen marschierten todernst und feierlich hinter dem Sarg dieses ermordeten Berliner Juden, von dem sie sich so gut verstanden gefühlt hatten.
All das dokumentiert, dass die Revolution keineswegs nur eine Sache der Stadtbevölkerung und nicht nur eine Sache der Arbeiterklasse war. Eisner hatte auch ein gutes Gefühl für den Zusammenhang zwischen Revolution und Außenpolitik. Er warnte vor einem Diktatfrieden und er kritisierte die SPD-geführte Regierung in Berlin, weil diese sich in der Außenpolitik in die Tradition des alten Regimes stellte. Und er sagte: Eine Regierung, die alle Verantwortung der Vergangenheit mit übernommen hat, drohe ein furchtbarer Frieden. Die friedliche Revolution in Bayern währte ein gutes Vierteljahr. Am 21. Februar 1919 wurde Eisner von einem frühen Nazi ermordet. Wenige Stunden später wurde der SPD-Führer Auer, zugleich der Innenminister und der zweitwichtigste Mann im Eisner-Kabinett, ebenfalls ermordet. Die Regierung brach auseinander. Nach einer Zwischenphase, in der mit einer allsozialistischen Regierung unter dem SPD-Mann Johannes Hoffmann nochmals ein Kompromiss zwischen Räten und Parlamentarismus gesucht wurde, kam es dann am 5. April zur Spaltung. Jetzt und erst jetzt wurde eine reine Räterepublik ausgerufen. Die Regierung Hoffmann suchte sich im katholischen Bamberg einen Standort aus, der nicht von der Revolution umtost war und wo die Konterrevolution vorbereitet werden konnte. Die Räterepublik konnte sich zunächst mit einer Streitmacht, die improvisiert aufgestellt wurde und die sich Rote Armee nannte, gegen rechte bayerische Militärs durchsetzen. Doch dann rief Hoffmann Noske und dessen Freikorps zu Hilfe. 20.000 Mann preußischer und württembergischer Freikorps rückten von Norden und Westen gegen die Räterepublik vor. Diese konnte sich noch wenige Tage in heftigen Kämpfen verteidigen. Als die Sieger am 2. Mai München eingenommen hatten, folgte für Sebastian Haffner:
Ein weißer Schrecken, wie noch keine deutsche Stadt auch Berlin im März 1919 nicht erlebt hatte. Eine Woche lang hatten die Eroberer Schießfreiheit und alles, was Spartakus verdächtig war, im Grunde die gesamte Münchner Arbeiterbevölkerung, war vogelfrei. In diesem weißen Terror in München fällt ein unverkennbarer Zug von Sadismus auf. Gustav Landauer etwa, der hochgebildete Unterrichtsminister der ersten Räteregierung, wurde im Hof des Stadelhofer Gefängnisses buchstäblich zu Tode getrampelt. Nicht etwa in eine Stimmung der Wut, sondern in einer Art johlender Siegesfeier. Vier Gründe für die Niederlagen oder wie die Revolution immer wieder zurückgeworfen und schließlich abgewürgt werden konnte.
Die mehrfachen Niederlagen der Revolution in Berlin, in München und im gesamten Reich werfen die Frage nach den Gründen auf. Zumal dieser Sieg der Konterrevolution und der alten Kräfte, die im Kaiserreich das Sagen hatten, tatsächlich von welthistorischer Bedeutung sind. Die Ereignisse in Deutschland im Zeitraum 1918 bis 1920 beförderten zunächst das Scheitern der Weimarer Republik und bereiteten die Machtübernahme durch die legitimen Nachfolger der Freikorps, der NSDAP, der SA und der SS im Januar 1933 vor. Sodann gab es in den Jahren 1918 bis 1923 in vielen Ländern, so in Österreich, Räte und in einigen Ländern, so in Ungarn, in der Slowakei und in der iranischen Provinz Gilan, kurzzeitige Räte-Republiken. Die Entwicklung in Deutschland spielte hier überall eine wichtige Rolle und beeinflusste die politische Situation andernorts. Vor allem trug die Niederlage der Revolution in Deutschland erheblich dazu bei, dass die Errungenschaften der Oktoberrevolution in Russland endgültig abgewürgt, der Prozess der Entdemokratisierung und der Stalinisierung sich dort beschleunigte und dass sich in Russland bis Ende der 20er Jahre eine Diktatur durchsetzte, die eine Perversion der sozialistischen Ideale darstellte. Klaus Gietinger schreibt, hätte die Novemberrevolution wenigstens in Teilen gesiegt, es hätte vermutlich keinen Hitler und vermutlich keinen Stalin gegeben und hunderte Millionen Menschen hätten länger und gut gelebt. Es waren im Wesentlichen vier Gründe, die für diese Niederlage verantwortlich waren. Zunächst die fehlende Führung, sodann das am Ende unzureichend konkretisierte Konzept einer direkten Demokratie mit Rätestrukturen, des Weiteren die Politik der SPD und deren Doppelspiel oder auch Verrat und schließlich die unvorstellbare Brutalität der Konterrevolution.
Erstens, es gab keine bewusste Führung mit ausreichender Verbreitung und Verankerung im Deutschen Reich.
Dass die Novemberrevolution primär ein spontaner Prozess gewesen sei, ist ebenso unwahr wie die Behauptung, diese sei in starkem Maß von Spartakus beeinflusst gewesen. Die revolutionären Obleute waren, wie beschrieben, eine klug handelnde, den Prozess in Berlin im November steuernde und später stark beeinflussende Gruppierung. Ihr Vorgehen und ihre Strukturen hatten einige Ähnlichkeit mit denen der Bolschewiki, was Richard Müller, Emil Barth, Ernst Däumig und Freunde allerdings wohl von sich gewiesen hätten. Es gab bei den Obleuten sicher personelle Schwächen, siehe das Missmanagement am 10. November im Zirkus Busch. Es gab deutliche Fehlentscheidungen. Liebknecht als Volksbeauftragter auf dem Obleuteticket wäre sicher eine ganz andere Sache gewesen als Haase. An wichtigen Scheidepunkten der Revolution weigerten sich die Radikalen, also Obleute, USPD, Spartakus, in Gremien zu gehen, in denen die Mehrheit Sozialisten maßgeblich vertreten waren. Das waren offensichtlich fatale Fehlentscheidungen.
So erließen die Volksbeauftragten mit Barth von den revolutionären Obleuten als Mitglied am 12. November 1918 eine Verordnung unter anderem mit dem folgenden Wortlaut. Zur Überführung des deutschen Wirtschaftslebens in den Frieden ist eine oberste Reichsbehörde unter der Bezeichnung Demobilisierungsamt errichtet worden. Mit der Leitung dieses Amtes ist der bisherige Oberstleutnant Köth Leiter der Kriegsrohstoffabteilung beauftragt worden. Alle Zivil- und Militärbehörden werden aufgefordert, den Weisungen des Herrn Köth Folge zu leisten. Richard Müller kommentierte wie folgt. Durch diese Verordnung wurde Dr. Köth zum Diktator der Wirtschaft gemacht. Seine Vollmachten waren unbeschränkt. Sie hätten für jeden genügt, der die Sozialisierung sich zum Ziel seiner Arbeit setzte. Aber Dr. Köth war der Vertrauensmann der Schwerindustrie. Es waren die Herren Hugo Stinnes, Generaldirektor Vögler, Geheimrat Ernst von Borsig, Geheimrat Deutsch und andere, die die Errichtung des Demobilisierungsamtes forderten und dafür auch gleich den Herrn Köth mitbrachten.
Die KPD beschloss auf ihrem Gründungsparteitag entgegen den Forderungen von Luxemburg und Liebknecht die Reichstagswahlen im Februar 1919 zu boykottieren. Auch das war ganz sicher ein Fehler. Doch vergleichbare Fehler, Schwächen und Schwankungen gab es in den Monaten Februar bis Oktober 1917 auch bei den Bolschewiki. Lenin war innerhalb seiner Bolschewiki, als er seine April-Thesen im April des Jahres 17 schrieb und mit diesen auf eine zweite Revolution hinarbeitete, in der absoluten Minderheit. Das doppelte Manko, auch im Vergleich zu den Bolschewiki, war, die Obleute waren auf die Hauptstadt beschränkt. Gleichzeitig war die radikale Linke mehrfach gespalten. Auf der Reichsebene gab es auf Seiten der revolutionären Kräfte die heterogene USPD und die radikale, oft ultralinke Spartakusgruppe. Die Obleute waren überwiegend mit der USPD verbunden, dies aber meist nur in lockerer Form. Als im Jahreswechsel 1918-19 Spartakus aufgegeben und die KPD gegründet wurde, sprach alles für eine Vereinigung von KPD, also Spartakus, und den Obleuten. Das war auch das Ziel von Luxemburg und Liebknecht. Der KPD-Parteitag wurde sogar unterbrochen, um eine solche Vereinigung in letzter Minute zu ermöglichen. Doch diese scheiterte, nicht zuletzt aufgrund von ultimativen Positionen Liebknechts. Dieser bestand zum Beispiel darauf, dass der Name Spartacus weiter im Namen und Verbindung mit KPD geführt werden müsse. Die Räte agitierten oft, zum Beispiel im Ruhrgebiet, parteiunabhängig. Es gab dort eine starke syndikalistische Strömung. Das heißt, insgesamt waren damit die radikalen Kräfte auch in den großen Auseinandersetzungen im November und Dezember 1918, im Januar 1919 und im März 1920 gespalten. Die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht und in den Wochen danach die Ermordung anderer prominenter Radikaler, so diejenige von Kurt Eisner, USPD, und Eugen Leviné, KPD, in München und von Leo Jogiches, KPD, Hugo Haase, USPD und Heinrich Dorrenbach von der Volksmarinedivision in Berlin, beraubte die radikale Linke ihrer führenden Köpfe. Insbesondere die Morde an Luxemburg und Liebknecht waren strategisch geplant. Diese beiden Personen personifizierten die Kritik an der SPD-Führung seit dem SPD-Jahr zu den Kriegskrediten im August 1914. Sie analysierten von Beginn der Revolution an, in Aufsätzen und Reden und ab dem 18. November 1918 täglich in der Roten Fahne das falsche Spiel, das die SPD-Führer betrieben. Vor allem aber verkörperten Liebknecht und Luxemburg wie niemand sonst in den Augen von Freund und Feind die deutsche Revolution. Sie waren ihre Symbole, mit ihnen erschlug man die Revolution. So formulierte dies Sebastian Haffner.
Zweitens. Es gab einerseits in der deutschen Revolution diesen begeisternden Gedanken von Räten, andererseits wurde diese Idee einer direkten Demokratie nicht verallgemeinert, womit es erschwert wurde, dass sie massenwirksam wurde. Es handelte sich immer nur um eine Idee, die weltweit und spontan aufgegriffen wurde und dies auch noch in späteren Revolten, so beim ungarischen Aufstand 1956 und in späteren sozialistischen Modellen, so im Rahmen der Arbeiter-Selbstverwaltung in Jugoslawien von 1945 bis 1989. Auch Peter von Oertzen weist positiv auf diese späteren Rätemodelle hin, so auf den Arbeiteraufstand in Ungarn 1956 gegen die stalinistische Diktatur und auf die neben den politischen Vertretungskörperschaften stehenden Produzentenräte der jugoslawischen Verfassung.
In der Deutschen Revolution 1918 bis 1920 spielten die Arbeiterräte, anfangs noch die Arbeiter- und Soldatenräte, eine große Rolle. Sie wurden vielfach spontan gebildet. Dies erfolgte bereits in den Tagen vor dem 9. November in Norddeutschland und im Westen des Reichs. Sie waren aber auch ein zentrales Element in den strategischen Planungen der revolutionären Obleute, siehe deren Coup zur Wahl von Arbeiter- und Soldatenräten und dem ersten Treffen dieser Räte im Zirkus Busch am 10. November in Berlin. Bei all dem spielte sicher die historische Erfahrung der Pariser Kommune und vor allem diejenigen der russischen Revolution 1905 und der Oktoberrevolution 1917 eine große Rolle. Trotz einiger Versuche, zum Beispiel seitens Müller und Däumig, wurde kein Gesamtkonzept dieses Rätemodells, das von den wesentlichen Kräften der Revolution mitgetragen worden wäre, entwickelt. Faktisch gab es zwei grundlegende Modelle, das Modell einer reinen Räteherrschaft, teilweise angelehnt an die Oktoberrevolution, und das Modell, in dem die Räte als Körperschaft der arbeitenden Klassen ein Kontrollorgan gegenüber einem Parlament sein würden. Dies scheint das Modell gewesen zu sein, das Kurt Eisner und teilweise Richard Müller und Ernst Däumig vorschwebte. In den Richtlinien für die Aufgaben und das Tätigwerden der Arbeiterräte, die im Januar 1919 auf der Vollversammlung der Großberliner Arbeiterräte angenommen wurden, tauchen die Regierung, also Volksbeauftragte, und eine Nationalversammlung bzw. ein Parlament gar nicht auf. Festgehalten wird, Zitat, die Arbeiterräte sind die berufene Vertretung der werktätigen Bevölkerung. Sie haben die Aufgabe, die Neuordnung in Deutschland zu sichern und auszubauen. Das Ziel ihrer Tätigkeit muss die schleunige Sozialisierung des Wirtschafts- und Staatswesens sein. Zitat Ende. Unbestritten scheint, dass es ursprünglich bei beiden Modellen mehrere Strömungen und Parteien geben sollte, die Kandidaten zur Wahl der Räte aufstellen würden, und dass sich in den Räten die unterschiedlichen politischen Strömungen der arbeitenden Bevölkerung widerspiegeln sollten. Das war auch in den Räten in Russland 1917-18 der Fall. Dass es dort dann zum Ausschluss aller Strömungen, die in Opposition zu den Bolschewiki standen, kam, hat auch viel mit dem aufgezwungenen Bürgerkrieg und der Invasion von ausländischen Heeren zu tun. Es war aber auch ein schwerer Sündenfall der Führung der Bolschewiki um Lenin und Trotzki, der die spätere Stalinisierung begünstigte. Rosa Luxemburg hat diese Entscheidungen frühzeitig kritisiert und vor der Gefahr des Absterbens jeder Demokratie und dem Entstehen einer Diktatur gewarnt.
Luxemburg schrieb: Lenin und Trotzki haben anstelle der aus allgemeinen Volkswahlen hervorgegangenen Vertretungskörperschaften, der verfassungsgebenden Versammlung, die nach der Oktoberrevolution von der bolschewistischen Regierung aufgelöst wurde, die Sowjets als die einzig wahre Vertretung der arbeitenden Massen hingestellt. Aber mit dem Erdrücken des politischen Lebens im ganzen Land muss auch das Leben in den Sowjets immer mehr erlahmen. Sozialistische Demokratie beginnt nicht erst im gelobten Land, wenn der Unterbau der sozialistischen Wirtschaft geschaffen ist, als fertiges Weihnachtsgeschenk für das brave Volk, das inzwischen treu die Handvoll sozialistische Diktaturen unterstützt hat. Sozialistische Demokratie beginnt zugleich mit dem Aufbau des Sozialismus. Diese Zeilen wurden zwar im Herbst 1918 geschrieben, doch Luxemburg ließ sie sich auch aus Solidarität gegenüber der russischen Revolution nicht veröffentlichen. Er erschien posthum. Interessant ist, dass Luxemburg hier auch ein Rätemodell zu präferieren scheint, das ein Kontrollorgan gegenüber einem klassischen Parlament ist.
Auch wenn es auf den Rätegedanken gewiss kein deutsches Patent gibt, so waren die Räte als Teil des revolutionären Prozesses wohl in keinem anderen Land derart in der arbeitenden Bevölkerung verbreitet und verankert und zugleich bei den Militärs und im Großbürgertum verhasst, wie dies in Deutschland 1918 bis 1920 der Fall war. Die heutige Linke und die demokratischen Kräfte hierzulande sollten angesichts der Erfahrungen der Deutschen Revolution 1918-20 prüfen, inwieweit Räte als Struktur direkter Demokratie Bestandteil einer zukünftigen solidarischen Gesellschaft sein könnten.
Drittens. Der Verrat der SPD-Führung und der SPD-nahen Gewerkschaften spielte eine entscheidende Rolle bei der Niederlage der Deutschen Revolution.
Das Doppelspiel der SPD war perfide und umfassend. Der Verrat fand in einer organisierten und fast gespenstisch zu nennenden Form statt. Klaus Gietiger findet den Begriff Verrat unpassend, da die SPD-Führung ihre Absichten immer deutlich gemacht hätte. Man könne hier nicht von Verrat sprechen, sondern einfach davon, dass sich, Zitat Gietinger, Führungspersonal der SPD und der Gewerkschaften bis hinein in die Kader der Provinz verbürgerlicht hatten. Zitat Ende. Ich tendiere dazu, den Begriff Verrat weiter als moralische und als politische Kategorie zu verwenden. Die Mehrheit der arbeitenden Menschen hielt die SPD auch Ende 1918 noch für eine Partei, die Arbeiterinteressen vertreten würde. Sie sah diese nicht auf Seiten der Konterrevolution. Teilweise gewann sie den Eindruck, diese habe sich geläutert. Anders kann man nicht erklären, dass die SPD bei der Reichstagswahl 1919 gegenüber den letzten vorausgegangenen Wahlen im Jahr 1912 zugelegt hatte und die USPD nur auf bescheidene 7,6% kam. Die Entwicklung des allgemeinen Bewusstseins verläuft, nicht zuletzt bedingt durch die bürgerliche Propagandamaschinerie, deutlich verlangsamt und oft sprunghaft. Hinzu kommt, dass es einen Verrat der SPD-Führung im moralischen Sinne gab, war seit August 14 eine in Deutschland weit verbreitete Erkenntnis. Doch die hier beschriebene, organisierte und vielfach bis zur Selbstverleugnung und bis zur Selbstzerstörung betriebene Form des Doppelspiels, diese intensive Zusammenarbeit zwischen SPD-Führung und Konterrevolution, überstieg wohl alles, was auch aufgeklärte Menschen im revolutionären Deutschland für möglich gehalten hatten. Wäre beispielsweise bereits während der Höhepunkte der Revolution aufgedeckt worden, dass es die ständige Absprachen zwischen Ebert und Gröner über die beschriebene geheime Telefonleitung gegeben hatte, hätte es also damals eine Art WikiLeaks mit der entsprechenden Dokumentation der Mitschrift dieser Gespräche gegeben, so hätte dies zweifelsohne die Glaubwürdigkeit, die SPD-Führung damals noch in weiten Kreisen der arbeitenden Klasse hatte, nachhaltig erschüttert. Die Bourgeoisie jedenfalls kannte die weiterhin integrierende Kraft der Sozialdemokratie. Sie wusste, dass die Führungen von SPD und Gewerkschaften das Vertrauen der Massen hatten, dass sie diese verraten würden, dass es also große Chancen auf ein Funktionieren des Doppelspiels gab. Und diese Bourgeoisie setzte noch vor Kriegsende bewusst auf die SPD und die SPD-nahen Gewerkschaften als ihre Retter vor der Revolution. In der Arbeit von Richard Müller wird ein einmaliges Dokument wiedergegeben, das dieses Langzeitdenken des deutschen Großbürgertums belegt. Es handelt sich um eine Rede von Dr. Reichert, des Geschäftsführers des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller, die diese am 30. Dezember 1918 vor einem internen Gremium der Unternehmer hielt und in der dieser über interne Debatten in den industriellen Kreisen vor Kriegsende wie folgt berichtet.
Tatsächlich war die Lage schon in den ersten Oktobertagen des Jahres 1918 klar. Es kam darauf an, wie kann man die Industrie retten? Wie kann man auch das Unternehmertum vor der drohenden nahenden Revolution bewahren? Am 9. Oktober 1918 saßen im Stahlhof zu Düsseldorf eine Anzahl von Eisenindustriellen, die sich über diese Dinge unterhielten. Die Versammelten waren sich einig darüber, dass die Regierung des Prinzen Max von Baden bald gestürzt werden würde. Jedenfalls haben sich die Industriellen von einer schwachen Regierung keine Hilfe versprechen können. Blickte man weiter und fragte dann, kann vielleicht das Bürgertum künftig eine Hilfe werden? So musste man angesichts der häufigen Enttäuschungen sich sagen, auf das Bürgertum ist in wirtschaftspolitischen Dingen leider kein Verlass. Einen überragenden Einfluss schien nur die organisierte Arbeiterschaft zu haben. Daraus zog man den Schluss, inmitten der allgemeinen Unsicherheit angesichts der wankenden Macht des Staates und der Regierung gibt es für die Industrie nur auf Seiten der Arbeiterschaft starke Bundesgenossen. Viertens. Die Brutalität, mit der die Konterrevolution gegen die revolutionären und demokratischen Kräfte vorging, ist in der Geschichte der modernen Gesellschaft und in der jüngeren deutschen Geschichte einmalig.
Es gab in Deutschland einen von der Rechten betriebenen und von der SPD-Führung orchestrierten langanhaltenden Bürgerkrieg. In diesem wurden Waffen eingesetzt, wie sie eigentlich nur im Krieg und eigentlich nur gegen eine vergleichbar ausgerüstete militärische Gruppe oder Armee, die sich teilweise gegen solche Waffen würde wehren können, zum Einsatz kommen. Die SPD-geführte Regierung und ihr Frontmann auf dem Gebiet Konterrevolution und Massaker, Gustav Noske, bauten binnen weniger Monate eine gigantische Bürgerkriegsarmee auf, die in erster Linie aus Freikorpseinheiten bestand. Auf dem Höhepunkt dieses Bürgerkriegs gab es 68 anerkannte Freikorps mit, laut Noske, insgesamt 400.000 Mann. Die Freikorps glichen eher Landsknechtstrupps. Gietinger spricht von autoritär geführten Stoßtrupp mit hoher Zerstörungskraft, echten Kampfblöcken. Die Freikorps waren auf ihre Führer eingeschworen. Die Mentalität der Freikorpsmänner war durchgehend reaktionär, teilweise noch monarchistisch eingestellt, überwiegend bereits rechtsextrem und faschistisch. Auch wenn sie von der SPD-Führung immer wieder zur Hilfe gerufen wurden, hassten die Freikorpsmänner nicht nur die Revolutionäre, sondern vielfach auch die SPD und in jedem Fall die Republik. Finanziert wurden die Freikorps teilweise von Großunternehmen wie Hugo Stinnes, überwiegend aber aus der Reichskasse, also bis Mitte 1920 auf der Grundlage von Entscheidungen der jeweiligen SPD-geführten Regierungen. Nach den heutigen Begriffen wurde man von einer halb privaten Söldnerarmee nach Art der Blackwater-Einheiten im Irakkrieg 2003 sprechen. Die Freikorpsmänner waren Berufssoldaten auf Zeit, Jobbeschreibung, Bürgerkrieg, Straßenkampf zur Liquidation befähigt. Vor allem waren diese Leute gut bezahlt. Dazu heißt es in einer Studie über den Gründer des ersten Freikorps, Georg Merker.
Während der Grundlohn im alten Heer 30 Mark im Monat betrug, erhielten die Freikorpsmitglieder zusätzlich 5 Mark am Tag. Bei Einsätzen außerhalb des Reichsgebiets 9 Mark pro Tag. Verheiratete und kinderreiche Männer bekamen noch zusätzlichen Sold. Das Geld erstattete die Reichsregierung. Bezahlen musste manchen älteren Militärs die Verpflichtungsdauer und Kündigung erscheinen. Man verpflichtete sich für einen Monat mit 14-tägiger Kündigungsfrist.
Angesichts eines kaiserlichen Heeres, das in den 4 Weltkriegsjahren 13 Millionen Mann durchlaufen hatten, das bei Kriegsende mehr als 5 Millionen Soldaten zählte, das im Zeitraum November 1918 bis Frühjahr 1919 rasant auf bis wenige 100.000 Mann geschrumpft war und angesichts einer darniederliegenden Wirtschaft mit wenig Möglichkeiten für einen anständigen Broterwerb, boten diese Freikorps höchst interessante Erwerbsmöglichkeiten. Das Werben für Sterben, das aktuell die Bundeswehr mit eher wenig Erfolg betreibt, schießt unter solchen Bedingungen auf fruchtbaren Boden. Die Soldateska, die auf diese Weise aufgebaut wurde, hat überwiegend ihr Handwerk im Krieg gelernt. Viele der Freikorps Männer hatten zuvor im Krieg jede Wertschätzung von Menschenwürde und Leben verloren. Dabei handelte es sich bei den Angehörigen der Freikorps fast immer um Menschen, deren extrem rechte, monarchistische und faschistische Gesinnung die allgemeinen Verrohungstendenzen, zu denen es im Krieg kam, ergänzten. Der Freikorpsoffizier Friedrich Wilhelm von Oertzen schrieb:
Man lebt nicht durch Jahre in unmittelbarster Nachbarschaft mit den 1000 grausigen Gesichtern des Todes, ohne dass diese Nachbarschaft auf Lebensauffassung und Lebensformen stärksten Einfluss ausübt. Die Anforderungen, die besonders die letzten Jahre des Krieges in jeder Beziehung an Frontoffiziere und Lanzer stellten, hatten für beide naturnotwendig eine neue Wertordnung im Gefolge, in der bürgerliche Tugenden und Lebensformen als für die Kriegsbedürfnisse unnötig oder gar hinderlich weit unten auf der Skala rangierten.
Mit entsprechender Geisteshaltung und Mordpraxis agierten die Freikorps in Russland, im Baltikum, in Polen und in Deutschland. Haffner schreibt in seiner Bilanz des Terrors in München nach Niederschlagung der Bayerischen Räterepublik, dass im Agieren dieser Truppen etwas, Zitat, vom Charakter einer fremden Invasion und Besetzung anhaftet. Die preußischen Freikorps fühlten und benahmen sich wie Sieger in einem eroberten Land. Zitat Haffner Ende. Klaus Gietinger wiederum zieht einen ähnlichen Vergleich und verbindet dies mit dem Vorausgegangenen und mit dem noch Kommenden.
Der Vernichtungswille, den die kaiserliche Armee schon Chinesen, Hereros und Belgier hatte spüren lassen, wurde nun auf den inneren Feind konzentriert und durch den Mythos von der Abwehr des Bolschewismus zusätzlich aufgeladen. Oder, wie sich der Freikorpsoffizier, Erzberger Mörder und spätere SA-Gruppenführer Manfred von Killinger ausdrückte: Krieg ist Gewalt, aber Bürgerkrieg ist Gewalt in höchster Potenz. Mäßigung, Duldsamkeit unsererseits wäre Dummheit, nein Verbrechen am eigenen Volk und Staat gewesen. Macron und Merkel plädieren für Hochrüstung als Lehre aus dem Ersten Weltkrieg.
Womit wir wieder bei des Bundespräsidenten Aussage vom 9. November 2018 sind, wonach die gemäßigten Kräfte, die SPD-Führung, einen Kompromiss mit den gemäßigten Kräften des Bürgertums gesucht und gefunden hätte. Nein, es gab eine solche Kompromisssuche nicht. Die Revolution scheiterte auch, weil die SPD elementare Grundwerte, für die sie damals und heute laut Programm eintritt, etwa für Frieden, mit Füßen trat und mit denjenigen Kräften zusammenarbeitete, die für den Ersten Weltkrieg verantwortlich waren und die dann den Zweiten Weltkrieg vorbereiteten. Selbst für ihre Verhandlungen über den Versailler Vertrag delegierte die SPD Leute, die Kriegsbefürworter waren. Dabei machte sich die deutsche Verhandlungsdelegation gegenüber den Siegermächten unglaubwürdig. Die dann harten Bedingungen des Versailler Vertrags wurden bereits durch das Personal, das den Friedensvertrag auf deutscher Seite mit aushandeln sollte, begünstigt.
Die maßgeblichen Vertreter Deutschlands bei den Waffenstillstandsverhandlungen waren Wilhelm Solf und Matthias Erzberger. Solf stand ab 1911 an der Spitze des Reichskolonialamtes und war der letzte kaiserliche Außenminister. Er war bis Ende 1918 im Auftrag der Regierung der Volksbeauftragten Mitglied der deutschen Delegation bei den Friedensverhandlungen. Matthias Erzberger war Weltkrieg I Befürworter. Er hatte im Oktober 1916 im Haushaltsausschuss des Reichstags einen Antrag eingebracht, mit dem jüdische Drückebergerei im Heer ausfindig gemacht werden sollte. Es gab dann, wie beschrieben, die berüchtigte Judenzählung. Erzberger war nach dem Krieg Bevollmächtigter der Reichsregierung und Leiter der deutschen Waffenstillstandsdelegation. Diese personelle Kontinuität in der deutschen Außenpolitik kritisierte in München vor allem Kurt Eisner Ende 1918 und bis zu seinem Tod heftig.
Diejenigen, die wie Steinmeier die Novemberrevolution derartig umdeuten, fehldeuten und verleugnen, nutzen heute bereits wieder das Gedenken an diese Revolution mit deren radikalen Forderungen nach Entmilitarisierung und Frieden, um Militarisierung zu fördern und auf neue Kriege vorzubereiten. Der französische Präsident und die deutsche Kanzlerin warben im November 2018 im Zusammenhang mit den Erinnerungsveranstaltungen zum Kriegsende für eine Europa-Armee. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung enthielt am 12. November 2018 einen Leitartikel, in dem ein fataler Bogen von den behaupteten Schlafwandlern des Jahres 1914 zur Forderung nach einer Militarisierung und Hochrüstung der Europäischen Union im Jahr 2018 und folgende gezogen wurde. In dieser Zeitung hieß es wie folgt:
Emmanuel Macron hat wiederholt den Bestseller des australischen Historikers Christopher Clark, Die Schlafwandler, zitiert, um vor einem ungewollten Zusammenbruch der multilateralen Nachkriegsordnung zu warnen. Als brauche es noch einen Beweis, dass die Pax Americana sich dem Ende zuneigt, blieb der amerikanische Präsident Donald Trump dem Friedensforum in Paris ostentativ fern. Für Macron gilt mehr denn je die Äußerung der Bundeskanzlerin in einem Bierzelt in München, dass die Europäer ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen müssen. Deshalb wirbt sie so unermüdlich um Unterstützung aus Deutschland für sein europäisches Projekt. Die deutsch-französische Beziehung braucht Symbole. Das Bild des französischen Präsidenten François Mitterrand und des Bundeskanzlers Helmut Kohl, die sich über den Gräbern von Verdun die Hand reichen, hat sich im kollektiven Bewusstsein festgesetzt, weil ihr konkrete Taten folgten. Die deutsch-französische Brigade, das Eurokorps, der Schengen-Raum und der Euro. Das Foto auf der Lichtung von Compiègne, wo es zuvor einen gemeinsamen Auftritt von Macron und Merkel gegeben hatte, wird keine ähnliche Symbolkraft entfalten können, wenn der im Koalitionsvertrag vereinbarte Aufbruch für Europa weiter wie geduldig Papier in der Schublade bleibt.
Ein solches deutsches Plädoyer für eine neue Militarisierung und Hochrüstung, nunmehr mit einem Verbündeten, der über Atomwaffen verfügt, ist fatal. Die Behauptung, wonach die Menschen bei den beiden Friedensgästen in Verdun bzw. in Compiègne an Aufrüstungsprojekte denken bzw. sich eine neue Hochrüstung herbeiwünschen würden, ist absurd und infam. Dennoch ist der FAZ-Leitartikel bitterer Ernst, der zur neuen, blutigen Wirklichkeit werden könnte. Zumal die jüngere Entwicklung des Kapitalismus mit einer drohenden neuen Finanz- und Wirtschaftskrise und einem bereits stattfindenden neuen Handelskrieg deutliche Parallelen zur Periode vor dem Ersten Weltkrieg aufweist. Umso wichtiger ist seine Wiederinbesitznahme der Grundidee der Novemberrevolution mit den Forderungen nach Abrüstung, nach Frieden und nach umfassender und direkter Demokratie. Die Sätze, die Sebastian Haffner vor einem halben Jahrhundert als Bilanz seiner Arbeit der Novemberrevolution schrieb, haben auch heute Gültigkeit.
Die Revolution war eine Ruhmestat. Ein Schandfleck ist der Verrat, der an ihr verübt wurde. Gewiss ist Revolution nichts, das man zum Vergnügen macht. Jede Revolution ist ein schmerzhafter, blutiger Vorgang wie eine Geburt. Aber wie eine Geburt ist jede gelungene Revolution zugleich auch ein schöpferischer, lebensspendender Vorgang. Alle Völker, die eine große Revolution durchgestanden haben, blicken mit Stolz auf sie zurück. Es sind nicht die Siegreichen, es sind die erstickten und unterdrückten, die verratenen und verleugnenden Revolutionen, die ein Volk krank machen. Deutschland krankt an der verratenen Revolution von 1918, noch heute.
Entreißen wir die verratene und verleugnete deutsche Revolution von 1918 dem Dunkel. Rücken wir die Ideale von Frieden und Demokratie wieder ins Licht.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.